Der Israel-Sonntag, die Gemeinde soll sich an diesem Sonntag mit Israel, dem auserwählten Volk Gottes, beschäftigen. Es geht um die bleibende Verbindung zwischen Christentum und Judentum. Dieser Israel-Sonntag geht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Dort fing man an, den Gedenktag der Zerstörung Jerusalems als Israel-Sonntag zu feiern. Und so kann der Israel-Sonntag auf zwei verschiedene Weisen begangen werden. Zum einen eben als Bußtag, in dem man der Zerstörung Jerusalems gedenkt. Oder als auch als ein Tag der Besinnung auf die Verbindung zwischen Kirche und Israel. Denn das Volk Gottes Israel spielt eine tragende Rolle, herausragende Rolle in der Geschichte der Menschheit, auch in der Kirchengeschichte. Und es ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk. Der Predigtext für diesen Israel-Sonntag in diesem Jahr ist kurz, aber sehr anspruchsvoll. Und so musste ich mich erstmal in die Thematik einarbeiten, denn ich muss gestehen, Israel ist nicht gerade so mein Spezialgebiet. Sehr hilfreich fand ich dabei das Buch von Jakob Thiessen, Israel und die Gemeinde. Spannendes Buch, es geht in diesem Buch um die Frage, ob die Kirche die Rolle Israels übernommen hat, weil Gott sein Volk verstoßen hat. Und ob damit dann alle Verheißungen des Alten Testamentes sozusagen auf die Kirche übertragen werden und Israel in der Heilsgeschichte keine Rolle mehr spielt. Die Rückkehr der Juden wäre in dem Fall, also die Rückkehr in das verheißene Land, wäre in dem Fall einfach ein geschichtlicher Zufall. Und die Frage ist dann, hat Israel überhaupt noch eine heilsgeschichtliche Bedeutung? Oder wird Israel am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wiederhergestellt werden, als Ganzes, als Volk und ein Segen für die Völker sein? So wie es in vielen Verheißungen des Alten Testamentes vorausgesagt wird. Das lässt sich jedenfalls vom Alten und Neuen Testament sehr gut belegen und wir dürfen also gespannt sein, was Gott mit Israel noch vorhat. Israel hat eine besondere Bedeutung für die Welt und wird am Ende der Zeit auch eine ganz besondere Rolle einnehmen. Und das wird schon an der Berufung Israels, bei der Berufung Israels angedeutet. Und darum geht es an diesem Sonntag in dem Predigtext aus dem 2. Mose 19, 1 bis 6. Das ist sozusagen die Einleitung in den Bundesschluss am Sinai. Genau am dritten Neumondtag nach ihrem Auszug aus Ägypten erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun ihr Lager in der Wüste dem Berg gegenüber auf. Mose stieg hinauf, um Gott zu begegnen. Da rief ihm Jahwe vom Berg aus zu, sage es den Nachkommen Jakobs, rede zu den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, wie ich euch wie auf Adlerflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sollst du den Israeliten sagen. Das soll Mose den Israeliten sagen. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Es geht hier um die bleibende Erwählung Israels als Gottes Volk, als heilige Nation. Es geht um die Berufung Israels, um seine Bestimmung für die Völker. Sie haben einen priesterlichen Dienst für die Völker. Und wir erfahren nebenbei auch etwas über den Charakter Gottes, über seine Art. Und am Ende werden wir uns selbst auch entdecken in diesem Text. Dieser kurze Text ist sozusagen die feierliche Berufung Israels als Gottes heilige Nation. Genau am dritten Neumondtag, heißt es, nach ihrem Auszug aus Ägypten, erreichten die Israeliten die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim aufgebrochen und schlugen nun ihr Lager in der Wüste, dem Berg gegenüber, auf. Sie waren am vorläufigen Ziel sozusagen angekommen. Als Mose mit seiner Schafherde sich dem Berg Gottes näherte, genau diesem Berg, da berief ihn Gott aus dem brennenden Dornenbusch. Er sollte Israel aus Ägypten herausführen. Und Gott nannte dem zweifelnden Mose ein Zeichen und gab ihm ein Versprechen. Gott sagte, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, das ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk Gottes aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr hier an diesem Berg Gott anbeten. Gott hat Wort gehalten. Was Mose damals am brennenden Busch für unmöglich gehalten hätte, ist tatsächlich Wirklichkeit geworden. Nach turbulenten Monaten mit Plagen, mit Passamalen, mit eiligen nächtlichen Aufbruch, Flucht aus Ägypten, Durchquerung durch das Schilfmeer, Zug durch die Wüste, waren sie jetzt an diesem Ort angekommen, so wie es Gott gesagt hatte. Die erste Etappe auf ihrer Reise ins verheißene Land war erreicht worden. Über ein Jahr sollten sie jetzt dort an diesem Berg bleiben. Und Mose stieg auf den Berg, um Gott zu begegnen. Und dann sprach Gott vom Berg feierlich zu Mose: Sage den Nachkommen Jakobs, rede zu den Israeliten. Und damit knüpft Gott an den alten Bund mit Abraham an. Rund 600 Jahre vorher schloss Gott einen Bund mit Abraham. Seine Nachkommen sollten das Land besitzen, in dem Abraham zeitlebens als Nomade lebte. Das kinderlose Ehepaar, alte Ehepaar, sollte Nachkommen bekommen, so zahlreich wie Sterne am Himmel. Und durch Abrahams Nachkommen sollten alle Völker der Erde gesegnet werden. Hier hat Gott bereits die Bestimmung Israels angedeutet. Israel soll ein Segen für die Völker werden. Und das bezieht sich nicht nur auf diesen einen großen Nachkommen Abrahams, Jesus. Durch ihn ist natürlich die Welt gesegnet, auf jeden Fall. Ich glaube, da steckt noch mehr drin, dass Israel ein Segen für alle Völker sein soll in der Zukunft. Durch Abrahams Nachkommen sollen alle Völker dieser Welt gesegnet werden. Und dieser Bund soll ein ewiger Bund sein, heißt es schon zu Abraham. Und das Land soll den Nachkommen Abrahams ewig gehören. Und damit wird schon eine endzeitliche Dimension angedeutet für Israel. Und dieser Bund, den Gott mit Abraham schloss, wird jetzt sozusagen feierlich auf das ganze Volk, auf die Nachkommen Abrahams übertragen. Denn aus diesen 12 Söhnen Jakobs, die nach Israel, nach Ägypten gezogen sind, ist inzwischen in über 400 Jahren ein großes Volk entstanden. Und dieses Volk wird jetzt von Gott erwählt und als priesterliches Königtum berufen. Jetzt könnte man fragen, warum gerade Israel? In 5. Mose 7 finden wir eine Erklärung. Da sagt Gott: Jahwe war euch nicht deshalb zugeneigt, weil ihr größer als alle Völker wärt. Ihr seid ja das Kleinste unter ihnen, sondern weil er euch liebte und den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat. Deshalb hat er euch mit starker Hand aus dem Sklavenhaus geführt, aus der Gewalt des ägyptischen Pharao. Mit dieser Erwählung offenbart Gott seinen Charakter. Gott hat schon immer ein Herz für das Kleine, für das Schwache, für das Unscheinbare. Gott hat sich nicht das größte, das imposanteste Volk erwählt, sondern das Kleinste, das Unscheinbare. Das heißt, man kann Gott nicht mit Leistung, mit Stärke beeindrucken. Gott hat sich das Kleinste unter allen Völkern ausgewählt, weil er ein Herz für Kleine, für Schwache, Unscheinbare hat. Und der einzige Grund, wird hier genannt, ist Liebe. Und für Liebe gibt es eigentlich keinen Grund. Und Israel hat nichts vorzuweisen, was es irgendwie besonders liebenswürdig gemacht hätte. Gott liebt grundlos, bedingungslos. Israel musste keine Vorleistungen erbringen, um geliebt und erwählt zu werden. Gott erwählte sich den Abraham, aus der Menge der Völker einen rausgenommen, ohne einen Grund zu nennen. Und Abraham hatte Fehler und er neigte dazu, den gleichen Fehler mehrmals zu machen. Und weil Gott Abraham dieses Volk als ein Volk und ein Land versprochen hatte, deshalb schloss er nun den Bund mit den Nachkommen Abrahams. Und Gott sah die Not und das Elend seines Volkes in Ägypten und befreite sie aus der Sklaverei. Und daran erinnert Gott jetzt in der Einleitung. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Ich finde das sehr bezeichnend, was das heißt, auf Adlerflügeln getragen. Wir hatten es gerade eben im Lied gesungen, der dich auf Adlersfittichen sicher geführet. Ja, wie stellt ihr euch das vor, wenn Gott einen Menschen auf Adlerflügeln trägt? Ich finde das hier sehr bezeichnend, das mal anzuschauen, denn das bedeutete für Israel Todesangst. Als am Ufer des Schilfmeers die Armee des Pharao näher rückte. Es bedeutet Hunger, Durst in der Wüste. Aber Gott hat sein Volk in der letzten Minute immer gerettet und auf wunderbare Weise mit Essen und Trinken versorgt. Ich finde diese Beobachtung hier sehr hilfreich, damit wir kein falsches Bild von Adlers Flügeln bekommen. Adler tragen ihre Jungen auf Flügeln, wenn die bei den Flugversuchen abstürzen. Wenn die also aus dem Nest springen und fliegen üben und dann irgendwie abgleiten, dann kommt der alte Adler und fliegt drunter und fängt sie sozusagen auf. Aber für die Jungen heißt das Panik, Todesangst. So trägt Gott auf Adlersflügeln. Ich habe euch wie auf Adlerflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht. Das heißt, wie ein Adler greift Gott spätestens immer rechtzeitig ein. Und das kann manchmal verdammt knapp sein und Panik verursachen. Aber er trägt, so wie der Adler seine Jungen nicht fallen lässt, sondern im letzten Moment auffängt. Ich habe euch bis hierher zu mir gebracht, sagt Gott. Das ist das Ziel. Gott hat sein Volk zu sich gebracht. Es geht nicht um den Ort, wo er sie hingebracht hat, nicht um den Berg oder ein Land, sondern Gott sagt zu mir. Das ist das Ziel. Gott will sein Volk bei sich haben. Mich erinnert das an eine Aussage über Jesus aus dem Markus-Evangelium Kapitel 3. Da heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und ruft die zu sich, die er wollte. Interessante Parallele auch, Berg, Berufung. Und er berief die 12 und dann kommt der Grund, damit sie bei ihm waren. Das ist der Grund, weshalb Jesus die 12 berufen hat, damit sie bei ihm waren. Und in gleicher Weise hat Gott sein Volk erwählt, damit sie bei ihm sind. Das ist die allererste Bestimmung, bei Gott sein, für das Volk damals und auch für das neue Volk Gottes, Juden und Heiden, in das wir eingeschlossen sind. Wir sollen bei ihm sein, darum geht's. Wir meinen oft, wir müssten irgendwas für Gott tun, beweisen, dass wir würdig sind, zu ihm zu gehören. Aber Gott will einfach, dass wir bei ihm sind. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Einfach mal bei Gott sein? Ich habe es mal ausprobiert, es ist gar nicht so einfach. Versucht mal eine Woche lang täglich eure Zeit mit Gott zu verbringen, ohne irgendwelche Anliegen auszusprechen, weder für euch selbst noch für andere. Verbringt mal einfach so Zeit mit Gott. Lest die Bibel, könnt ihr dabei machen. Teilt euer Leben mit Gott, betet ihn an. Eine Woche lang, ohne Anliegen und Fürbitte. Denn mal ganz ehrlich, was ist das für eine Beziehung, in der nur Anliegen mitgeteilt werden? Versucht mal einfach so bei Gott zu sein. Gott will uns einfach bei sich haben. Gott will nicht als Helfer degradiert werden, der sich unsere Anliegen anhört. Und er will auch nicht der Auftraggeber sein, bei dem wir die Befehle für den Tag abholen. Gott will uns bei sich haben. Er will einfach Gemeinschaft. Das ist unsere Urbestimmung, so wie es im Paradies gedacht war. Abends nach der Arbeit Spaziergang mit Gott. So war das im Paradies. Natürlich haben wir auch eine Bestimmung, einen Auftrag. Sonst würde es ja langweilig. Und auch die Jünger hatten einen Auftrag. Er berief sie, damit sie bei ihm sind, damit er sie aussende zu predigen. Und er gab ihnen Vollmacht. Und auch Israel sollte von Gott eine Bestimmung bekommen. Und die Bestimmung Israels ist, ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Aber vor dieser Bestimmung steht noch eine viel höhere Bestimmung, nämlich Eigentum. Ihr sollt mein persönliches Eigentum sein. Und das ist noch mehr als bei ihm sein. Israel soll Gottes ganz persönliches Eigentum sein. Und das hebräische Wort, was hier gebraucht wird, ist sehr interessant. Das beschreibt nämlich das persönliche Eigentum eines Herrschers. Und dieser Vergleich trifft eigentlich sehr gut, was Gott hier meint. Ein Herrscher oder ein König, der hat die Kasse für sein Reich. Ihm gehört alles. Und so gehört auch Gott die Welt. Aber dann hat der Herrscher noch so eine ganz persönliche Kasse, sein Privateigentum. Das hat er nur für sich. Und genau das soll Israel für Gott sein. Gott gehört die ganze Welt, alle Völker gehören Gott, aber Israel ist so sein Privateigentum. Und das Wort bedeutet auch Schatz, das ist so sein ganz persönlicher, privater Schatz, der herausgenommen ist aus dem allgemeinen Gut, den er bei sich aufbewahrt. Und so gesehen hat Israel eine ganz besondere Stellung bei Gott. Es ist das persönliche Eigentum, sein Schatz. Im Gegensatz zum Bund mit Abraham wird dieser Bund an Bedingungen geknüpft. Gott sagt, wenn ihr nun auf mich hört und auf meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Israel soll die Rolle von Priestern einnehmen in der Welt. Priester haben Vermittlungsfunktion. Sie vermitteln zwischen Mensch und Gott. Und als Gottespriester sollen sie königliche Priester sein. Königlich, das heißt Würde, weil sie von Gott eingesetzt sind. Eine königliche Würde, königliche Priester. Es ist eine besondere Ehre und Würde, Priester des lebendigen Gottes zu sein. Ein königliches Volk von Priestern. Und so sollen sie unter den Völkern sozusagen eine Vermittlerrolle einnehmen zwischen Gott und der Menschheit. Das sind die Priester. Das ist die ganz besondere Berufung und Bedeutung Israels. Gott will durch dieses priesterliche Volk alle Völker segnen. Wie das aussehen kann, dazu später. Denn viel haben wir noch nicht erlebt von diesem Segen, der von Israel ausgeht, abgesehen mal davon, dass Jesus von Israel abstammt. Das ist natürlich schon mal ein ganz großer Segen für die Menschheit, natürlich. Aber wie das eigentlich gedacht war von Gott, dass alle Völker durch Israel permanent gesegnet sind, das ist noch wenig davon eingetreten. Das soll noch kommen. Denn Israel ist dieser hohen Berufung nicht gerecht geworden. Oft, meistens kann man sagen, haben sie nicht auf Gott gehört. Und den Bund, den Gott mit ihnen schloss, haben sie innerhalb kürzester Zeit gebrochen. Man kann sagen, die Tinte war noch nicht trocken, da haben sie schon den Bund gebrochen. Die Sache mit dem goldenen Kalb. Und durch den Propheten Hosea ließ Gott seinem Volk sagen, ihr seid eine ehebrecherische Hure. So bezeichnet Gott sein Volk. Israel hat immer wieder wie eine ehebrecherische Frau den Bund mit Gott gebrochen. Und Gott bezeichnet sich als liebevoller Ehemann, der immer wieder seiner ehebrecherischen Frau nachläuft. Aber irgendwann einmal kommt der Punkt, wo Gott sein Volk verstößt und bestraft. Hosea 1 steht das. Da sagt Gott, ihr seid nicht mehr mein Volk. Ich bin nicht mehr für euch da. Das ist hart. Aber der weitere Text zeigt, diese Verwerfung ist nicht endgültig. Paulus schreibt dann im Römerbrief, Kapitel 3, auch wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Auf keinen Fall. Die Untreue Israels wird Gottes Treue nicht aufheben. Ja, Gott ging mit seinem Volk schwer ins Gericht. Es wurde zeitweise hart bestraft. Und es ging ja so weit, dass er sagt, ihr seid nicht mehr mein Volk. Und trotzdem blieb Gott diesen alten Verheißungen treu. In Römer 11 findet sich eine erstaunliche Bezeichnung. Paulus sagt, die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Ein interessantes Wort. Unaufkündbar, könnte man sagen. Gott nimmt seine Berufung nicht zurück. Würde Gott seine Berufung an sein Volk zurücknehmen, wäre unglaubwürdig. Gott hatte Abraham und später David einen ewigen Bund versprochen. Und ewig heißt immer, ewig, unkündbar. Das heißt, dieser Bund Israels mit Gott ist unkündbar, egal wie die sich verhalten. Er ist unkündbar, unbereubar. Und so folgt im Buch Hosea, und das ist hochinteressant, Kapitel 1, Vers 9, das ist dieser letzte Satz, ihr seid nicht mehr mein Volk, folgt dann Kapitel 2, Vers 1, also wirklich ein Vers weiter, die Verheißung, die Menge der Israeliten wird sein wie der Sand am Ufer des Meeres, den man nicht mehr zählen und nicht messen kann. Und statt dass man zu ihnen sagt, ihr seid nicht mein Volk, werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt. Also Gott hebt quasi das schon wieder auf. Dann versammeln sich die Nation, die Nachkommen Judas und die Leute von Israel dazu. Sie werden sich ein gemeinsames Oberhaupt geben und wie junge Pflanzen das Land bedecken. Was für ein großer Tag, wenn geschieht, was Jesreel heißt. Hier spricht der Prophet von der Wiederherstellung Israels am Ende des Zeitalters. Gott ist treu geblieben. Und weil der alte Bund ständig gebrochen wurde und weil sie letztlich unfähig waren, diesen alten Bund zu halten, hat Gott durch Jeremia und andere Propheten einen neuen Bund verheißen. Jeremia 31 heißt es, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch hierher war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Dieser neue Bund wurde durch den Tod Jesu am Kreuz gestiftet. Und sicher hatte Jesus diese Formulierung des Propheten vor Augen, als er beim Abendmahl sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und dieser neue Bund gilt zunächst Israel. Beim Abendmahl saßen nur Juden. Dieser neue Bund wurde zunächst nur mit Israel geschlossen. Aber die Verheißungen des Bundes wurden erweitert und die Nationen mit einbezogen. So heißt es bei Jesaja 55, ich will einen ewigen Bund mit euch schließen und ihr werdet unbekannte Völker rufen. Jetzt kommen wir ins Spiel. Völker, die dich nicht kennen, nicht werden um des Herrn oder des Gottes willen eilends zu dir kommen, weil der Heilige Israels dich herrlich gemacht hat. Diesen neuen Bund hat Israel noch nicht ganz angenommen. Nur ein Teil, nämlich die, die Jesus Christus als ihren Retter angenommen haben. Die haben diesen neuen Bund angenommen. Die übrigen Juden müssen diesen Bund erst noch annehmen, am Ende der Zeit. Und davon schreibt Paulus in den Kapiteln 9 bis 11 im Römerbrief. Und Paulus betont zuallererst, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Es ist verstockt für eine Zeit lang, weil sie Jesus Christus nicht angenommen haben. Aber seine Berufung ist unbereuenbar. Paulus schreibt, nur ein kleiner Teil hat diesen Bund angenommen. Und dann deutet Paulus etwas Geheimnisvolles an. Er sagt, dadurch, dass Israel den Messias abgelehnt hat, ging das Heil zu den Heiden, also zu uns. Er sagt, letztlich ist es euer Vorteil, also die Heiden anspricht, es ist euer Vorteil, dass Israel den Messias abgelehnt hat, weil dadurch ihr jetzt in diesen Genuss kommt, das Heil anzunehmen. Und dann macht er eine interessante Aussage. Er sagt, wenn schon die Welt durch ihren Fehltritt reich geworden ist und ihr Verlust, nämlich dass sie den Messias abgelehnt haben, den Völkern großen Gewinn brachte, was wird es dann sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Also Paulus sagt, wenn schon die Ablehnung des Messias für euch ein Riesengewinn ist, wie viel mehr Gewinn für euch und die Welt wird es sein, wenn Israel umkehrt in voller Zahl, also wenn alle den Bund annehmen. Und damit deutet Paulus die endzeitliche Wiederherstellung Israels an. Diese Wiederherstellung wird sein, wenn Israel Jesus als seinen Retter annimmt. Und dann werden sie, so wie es verheißen ist, zu einem Segen für die Welt. Dann wird sich das erfüllen, was Gott am Sinai verheißen hat. Dann werden sie ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Dann werden sich die Verheißungen des Alten Testamentes erfüllen. Dann wird von diesem neuen, friedlichen Zeitalter gesprochen. Und ich denke dabei an, zum Beispiel an Jesaja 2, wie das aussehen wird, wenn Israel zum Segen der Völker wird. Jesaja 2, dieser bekannte Text vom Friedensreich. In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, also Jerusalem, der Tempel, zum wichtigsten Gipfel werden und sich über alle anderen Berge erheben. Das heißt, es wird der wichtigste Berg auf der Welt sein. Alle Völker werden zu ihm strömen. Scharenweise werden sie herbeikommen und sagen, kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn zum Hause des Gottes Israels gehen. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf seinem Pfaden gehen. Dann wird die Lehre des Herrn von Zion ausgehen und sein Wort von Jerusalem. Der Herr wird zwischen den Nationen richten und unter vielen Völkern Recht sprechen. Schwerter werden zu Pflugscharen und Speerspitzen zu Winzermessern umgeschmiedet werden. Keine Nation wird mehr gegen eine andere ziehen und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. So wird es aussehen, wenn Israel diesen priesterlichen Dienst für die Welt übernehmen wird. Dann werden alle Völker von Israel gesegnet werden und Israel wird der Ort sein, der Tempel, der Berg, wo man Gott begegnet. So wird es aussehen, wenn sich diese Verheißung erfüllt und Israel wirklich ein priesterliches Volk wird. Und das wird sein, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, so wie es der Prophet Daniel in einer Vision gesehen hat, Daniel 7. Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und er sah aus wie eines Menschensohn. Und er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt. Und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Das ist die Zukunft. Das wird sein, wenn Israel seine priesterliche Aufgabe wahrnehmen wird, seine Berufung. Dieser priesterliche Dienst hat sich aber auch schon erfüllt. Und das ist so mir das Spannende an der Bibel. Manches erfüllt sich und manches hat sich aber auch schon erfüllt. Denn Petrus nimmt in seinem ersten Brief Bezug auf diese Berufung Israels am Sinai. Sie sollen ein Volk von Priestern sein. Petrus sagt, ihr aber, also ihr Gläubigen, die Gemeinde, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Die Parallele zur Berufung Israels ist eindeutig. Er hat euch berufen, herausgerufen, so wie damals aus Ägypten, und er hat euch eingesetzt als ein priesterliches Volk, ein heiliges Volk. Es ist ja ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied im Vergleich zu der Berufung am Sinai. Am Sinai sagte Gott, ihr sollt sein. Und Petrus sagt, ihr seid es. Ihr seid ein priesterliches Volk. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir Glieder dieses neuen Bundes. Wir gehören zu diesem neuen Bundesvolk aus Juden und Heiden. Die Vollendung dieses Bundesvolkes, dieses steht noch aus, wenn Israel in der Vollzahl Jesus Christus angenommen hat. Das wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Aber bis dahin haben wir bereits als ein Teil des Volkes Gottes diese priesterliche Aufgabe für die Völker. Ihr seid die Priester, sagt Petrus. Durch uns, durch die Gemeinde, will Gott die Völker schon segnen. Und wir als die Gläubigen, wir sind die königlichen Priester, die Menschen zu Gott führen sollen und Gottes Wort an den Menschen weitergeben sollen. Wir haben bereits diese Vermittleraufgabe, die einmal Israel komplett haben wird. Das war mal so ein ganz großer Bogen von der Berufung Israels am Sinai bis zu unserer Berufung als königliche Priester. Und es zeigt die bleibende Erwählung Israels und die endzeitliche Bedeutung Israels. Und es zeigt, dass wir zusammengehören. Paulus sagt, Israel ist die Wurzel, ihr seid darauf aufgepropft. Das ist unsere Wurzel. Wir gehören zusammen. Israel und die Gemeinde Jesu, die Kirche, sind das ewige Volk Gottes. Amen.